Viele Christen sehnen sich danach, geistlich, heilig oder siegreich zu leben und bleiben doch innerlich unerfüllt, weil ihr Leben kaum bleibende Frucht hervorbringt. Paulus' Offenbarung über die Diener des Neuen Bundes öffnet eine andere Perspektive, nicht eine fromme Selbsterfahrung steht im Mittelpunkt, sondern ein Leben, das Christus selbst weitergibt. 2. Korinther 7 wirkt auf den ersten Blick fast privat und unscheinbar, und gerade darin wird sichtbar, was das Herz eines echten Dieners des Neuen Bundes ausmacht. Die Diener des Neuen Bundes, ein Leben, das Christus darreicht. Wenn das Neue Testament von Dienern des Neuen Bundes spricht, ist nicht ein kleiner Kreis geistlicher Spezialisten gemeint. Paulus beschreibt vielmehr eine Wirklichkeit, in die jeder hineingerufen ist, der Christus angehört. In Epheser 4 heißt es, dass Christus die Gaben gegeben hat zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi. Der Dienst ist nicht die Bühne weniger, sondern die gemeinsame Bewegung eines Leibes, in dem jedes Glied Anteil hat. Wer an Christus glaubt, ist nicht nur Empfänger des Heils, sondern wird selbst in den Dienst des Neuen Bundes hineingenommen, er trägt in sich einen Schatz, der nicht bei ihm bleiben will. Jeder Gläubige, der den Herrn liebt und zu Gottes Maßstab emporkommen möchte, sollte ein Diener des Neuen Bundes werden. Solange wir Gläubige an Christus sind, sollten wir neutestamentliche Diener sein, ganz gleich, ob wir Apostel, Evangelisten, Älteste oder Diakone sind. Ein solcher Diener ist jemand, der anderen Christus darreicht zum Aufbau der Gemeinde, seines Leibes. Ein Diener des Neuen Bundes ist darum jemand, der nicht bei der eigenen Geistlichkeit stehen bleibt. Das, was er von Christus empfangen hat, Vergebung, Trost, Auferstehungsleben, Erneuerung, wird in ihm zu einer inneren Bewegung nach außen. Paulus formuliert es gegenüber den Korinthern schlicht, gebt uns Raum, wir haben niemand Unrecht getan, wir haben niemand zugrunde gerichtet, wir haben niemand übervorteilt. Man spürt, sein Dienst ist kein Programm, sondern eine Herzbeziehung. Er möchte nicht über den Köpfen der anderen stehen, sondern in ihren Herzen wohnen. Dieses Wohnen im Herzen der Geschwister ist das Kennzeichen eines Dienstes, der Christus tatsächlich darreicht. Das Leben, das er in Christus empfängt, sucht seinen Weg in die inneren Räume anderer. Schon in 1. Mose zeichnet sich dieser Charakter des göttlichen Werkens ab. Als Gott Abraham ruft, verbindet er Berufung und Sendung unauflöslich, und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Gott segnet nicht, um ein frommes Reservat zu schaffen, sondern um durch ein Gefäß viele zu erreichen. Ein Diener des Neuen Bundes steht in dieser Linie, er ist ein Gesegneter, der zum Segen wird, ein Empfangender, der zum Kanal wird. In ihm wiederholt sich die Bewegung von 1. Mose bis zum Neuen Bund, jetzt aber in der Fülle Christi und in der Kraft des Geistes. Wer so lebt, wird sich zunehmend als Kanal verstehen, er empfängt Christus, bleibt in ihm, und durch ihn wird Christus in das Leben anderer hineingetragen. Das verändert auch die Sicht auf den eigenen Alltag. Begegnungen, Gespräche, Spannungen und Freuden werden zu Gelegenheiten, in denen der in uns wohnende Christus sich mitteilen möchte. Das entlastet und befreit, die Aufgabe besteht nicht darin, ständig etwas aus sich selbst hervorzubringen, sondern durchlässig zu werden für den, der in uns lebt. Dort, wo dieses Bewusstsein wächst, wird Dienst weniger eine Pflicht und mehr eine stille Freude, die Freude, Teil einer Bewegung zu sein, in der Christus sich selbst dem Leib und der Welt darreicht. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi. Gebt uns Raum, wir haben niemand Unrecht getan, wir haben niemand zugrunde gerichtet, wir haben niemand übervorteilt. Ein dienendes Leben im Neuen Bund entsteht, wo ein Mensch sich von Christus beschenken lässt und sich gleichzeitig nicht als Endpunkt dieser Gaben versteht. Wer lernt, sein Herz für andere weit zu machen, wie Paulus es den Korinthern gegenüber tat, wird entdecken, dass Christus durch ihn hindurchfließt, oft unspektakulär, aber wirkkräftig. So wird der eigene Glaube tiefer, während gleichzeitig der Leib Christi aufgebaut wird, nicht durch großen Auftritt, sondern durch ein Herz, das bereit ist, zum Kanal des empfangenen Lebens zu werden. Frucht statt bloßer Frömmigkeit. Geistliches Leben lässt sich leicht mit bestimmten Merkmalen verbinden, inniges Gebet, biblische Erkenntnis, moralische Lauterkeit, überwundene Sünden. All dies hat seinen Wert und kann doch, isoliert betrachtet, am Ziel vorbeigehen. Im Dienst des Paulus zeigt sich eine andere Mitte, sein Leben ist fruchtbar. Menschen kommen durch seinen Dienst in eine lebendige Beziehung zu Christus, werden gegründet, zurechtgebracht, getröstet, aufgebaut. Der Herr selbst hat diese Richtung vorgegeben, wenn er im Bild vom Weinstock spricht, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Nicht die Fülle religiöser Blätter, sondern die Frucht ehrt den Vater. Das dienende Leben, das wir in 2. Korinther sehen, ist ein fruchtbares Leben. Wir mögen geistlich, heilig und siegreich sein und dennoch nicht fruchtbar. Mit einer solchen Geistlichkeit, Heiligkeit und einem solchen Sieg gibt es Probleme. Es ist fraglich, ob diese Eigenschaften wirklich wahr und echt sind. Nach der Bibel besteht der Zweck des Geistlichseins darin, fruchtbar zu sein. Die Bibel beschreibt geistliche Frucht nicht als Zusatzoption für besonders Begabte, sondern als natürliche Folge des Lebens im Geist. Paulus nennt die Frucht des Geistes und beschreibt sie als liebende, freudige, friedvolle, geduldige, gütige, treue, sanftmütige und maßvolle Gestalt des Lebens Christi in uns. Wo dieses Leben Raum gewinnt, bleibt es nicht im Inneren des Einzelnen stehen. Es sucht den anderen, erreicht ihn, hebt ihn auf, richtet ihn auf. So wird Frucht sichtbar, in Menschen, deren Weg sich durch unseren Dienst hin zu Christus verändert, und im Gemeindeleben, das nicht nur verwaltet, sondern wächst. Es ist möglich, dass eine Umgebung äußerlich sehr geistlich erscheint und doch wenig Frucht trägt. Vieles kann auf Leistung, auf korrekte Lehre oder starke Eindrücke ausgerichtet sein, ohne dass das eigentliche Wunder geschieht, dass Christus als Leben weitergegeben wird. Im Bild gesprochen, ein Baum mag ein dichtes Blätterdach tragen und doch kaum Früchte hervorbringen. Der Herr hat an dem unfruchtbaren Feigenbaum deutlich gemacht, wie ernst er Fruchtlosigkeit nimmt. Dies richtet sich nicht gegen Schwachheit, sondern gegen eine Frömmigkeit, die den Anschein wahrt, aber das Leben nicht weitergibt. Frucht entsteht nicht unter dem Druck des Sollst und auch nicht durch pausenlose Aktivität. Im selben Kapitel, in dem der Herr von Frucht spricht, verweist er auf die verborgene Quelle, bleibt in mir, und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ein Dienstleben, das bleibende Frucht bringt, wächst aus dem stillen Verharren in Gemeinschaft mit Christus. Wer immer wieder zu dieser Quelle zurückkehrt, wird entdecken, dass Frucht oft dort hervorbricht, wo man es am wenigsten geplant hat, im ungezwungenen Wort, im geteilten Leid, im unauffälligen Gehorsam. Diese Aussicht ermutigt, sich weniger um die eigene geistliche Form zu drehen und mehr darauf zu achten, mit Christus verbunden zu bleiben, der Rest ist die stille Arbeit des Weinstocks. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit, gegen solche ist das Gesetz nicht. Geistliche Frucht ist kein zusätzlicher Luxus, sondern der natürliche Ausdruck eines Lebens, das in Christus verwurzelt ist. Wer sich vom Bewusstsein lösen kann, ständig etwas vorweisen zu müssen, und stattdessen lernt, im Alltag in Christus zu bleiben, wird erleben, dass sein Umfeld sich verändert, Worte gewinnen Gewicht, Beziehungen vertiefen sich, Menschen werden ermutigt, Gott neu zu vertrauen. So wächst ein Dienstleben, in dem Frömmigkeit nicht Selbstzweck bleibt, sondern zur stillen, aber wirklichen Weitergabe des Lebens Christi wird. Intime Herzenssorge, das Innere der Dienstgesinnung. Wer Paulus im 2. Korintherbrief begegnet, trifft keinen unberührbaren Funktionsträger, sondern ein Herz, das offen vor seinen Kindern im Glauben liegt. Seine Worte sind bemerkenswert, ich sage dies nicht, um euch zu verurteilen, denn ich habe ja zuvor gesagt, dass ihr in unseren Herzen seid, um zusammen zu sterben und zusammen zu leben. Dienst im Neuen Bund wird hier als eine tiefe Herzensgemeinschaft sichtbar. Paulus steht nicht über den Korinthern, er bindet sein Leben an ihres. Ihr geistlicher Zustand berührt ihn so, dass er Tod und Leben mit ihnen teilt. In dieser inneren Verbundenheit liegt das Geheimnis seiner Dienstgesinnung. Es ist möglich, in geistlichen Dingen viel Erkenntnis zu haben und kraftvoll zu predigen und dennoch unfruchtbar zu bleiben. Tatsächlich kann eine solche Person, anstatt fruchtbar zu sein und Leben dazu reichen, andere den Tod erleiden lassen. Ein Bruder mag sogar einen anderen Ort besuchen und eine Konferenz abhalten, aber das Ergebnis dieser Konferenz kann sein, dass viele getötet werden. Sie werden nicht durch falsche Worte getötet, sondern durch richtige Worte. Ebenso ist es in der Hirtenschaft an den Heiligen möglich, dass wir andere töten. Der Grund für dieses Töten, diese Unfruchtbarkeit, ist der Mangel an inniger Sorge. Gerade in demselben Brief warnt Paulus davor, Diener des Buchstabens zu sein, denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Man kann vieles Richtige sagen und dennoch innerlich distanziert bleiben. Dort aber, wo echte Herzenssorge fehlt, beginnen selbst wahre Worte zu härten statt zu heilen. Paulus beschreibt seine eigene Lage offen, denn auch als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern in allem waren wir bedrängt, von außen Kämpfe, von innen Ängste. Sein Dienst kennt äußere Auseinandersetzungen und inneres Zittern, er ist kein glatter Ablauf, sondern von Sorge um konkrete Menschen durchzogen. In dieser Spannung erfährt Paulus Gott auf eine besondere Weise, aber der die Niedrigen tröstet, Gott tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Gott tröstet nicht abstrakt, sondern durch einen Bruder, der gute Nachrichten aus Korinth bringt, Sehnsucht, Wehklagen, Eifer. Hier trifft zweierlei zusammen, die innige Sorge des Dieners und der zarte Trost Gottes. Gottes eigenes Herz, das sich als Gott allen Trostes offenbart, prägt die Diener des neuen Bundes so, dass sie in derselben Richtung fühlen. Wo Gott tröstet, lernt der Diener, wie er trösten kann, wo Gott sich tief niederbeugt, lernt der Diener, sich nicht über andere zu stellen. Aus dieser Perspektive wird verständlich, warum ein Dienst ohne Herzensweite so gefährlich sein kann. Man kann lehrmäßig klar, geistlich erfahren und rhetorisch stark sein und doch innerlich verschlossen. Dann dienen Worte nicht mehr als Gefäß des Lebens, sondern als Instrument der Distanz. Ein hartes, unbeteiligtes Herz macht selbst die Wahrheit scharfkantig. Eine intime, liebevolle Sorge hingegen wirkt wie ein mildes Klima, sie taut auf, was erstarrt ist, nimmt die Schärfe von notwendigen Korrekturen und lässt Trost dort ankommen, wo er sonst abgleiten würde. Dienst wird so zu einem Raum, in dem Menschen nicht nur hören, was richtig ist, sondern spüren, dass sie in einem Herzen getragen werden. Ich sage dies nicht, um euch zu verurteilen, denn ich habe ja zuvor gesagt, dass ihr in unseren Herzen seid, um zusammen zu sterben und zusammen zu leben. Denn auch als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern in allem waren wir bedrängt, von außen Kämpfe, von innen Ängste. Aber der die Niedrigen tröstet, Gott, tröstete uns durch die Ankunft des Titus, doch nicht nur durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, womit er euretwegen getröstet worden ist, denn er berichtete uns eure Sehnsucht, euer Wehklagen, euren Eifer für mich, so dass ich mich noch mehr freute. Innige Herzenssorge ist kein sentimentaler Zusatz, sondern die innere Form eines Dienstes, der wirklich Leben weitergibt. Wer zulässt, dass Gott sein Herz für andere weitet, wird merken, wie Korrektur sanfter, Zuspruch wahrhaftiger und Trost tiefer wird. In dieser Haltung entsteht ein Dienst, der weniger glänzt, aber mehr trägt. Menschen dürfen erfahren, dass sie nicht Gegenstand einer Aufgabe, sondern Teil eines Herzens sind. So wächst in allem Ringen ein stilles Vertrauen, der Gott allen Trostes geht mit, formt das Herz des Dieners und baut durch ihn den Leib Christi auf. Herr Jesus Christus, danke, dass du selbst der Diener des neuen Bundes bist, der sein Leben hingibt, um uns mit Gott zu versöhnen und uns mit deinem Leben zu erfüllen. Öffne unsere Herzen neu für deine Liebe, erweitere unser Inneres, damit wir nicht für uns selbst leben, sondern als Kanäle deines Lebens zum Aufbau deines Leibes. Wo wir kalt, fruchtlos oder nur mit uns selbst beschäftigt sind, berühre uns durch deinen Geist. Tröste uns wie Paulus und entzünde in uns eine tiefe, zarte Sorge für die Menschen, die du uns anvertraut hast. Lass dein Auferstehungsleben in uns so wirksam sein, dass andere durch uns Wärme, Trost und Ermutigung erfahren und zu dir hingezogen werden. Stärke in uns die Gewissheit, dass du der Gott bist, der die Niedrigen ermutigt und auch unsere Mühen in Frucht verwandeln kann. Bewahre uns in dir, dem wahren Weinstock, und lass ein Leben aus uns hervorgehen, das deinen Namen ehrt und bleibende Frucht bringt. Amen.